ARD Sounds.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist ein Unternehmercoach, Andreas Pur. Herzlich willkommen, freue mich, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung.
Wir reden über Führung, über Unternehmen, über Arbeit, was natürlich heute am Tag der Arbeit Klar. auch nicht das Schlechteste ist. Und wir reden mal zu Beginn gleich über eine alte Liebe zwischen Karl und Marianne, die Sie auch in Ihrem neuen Buch schreiben, das da heißt Bewusst erfolgreich, mit Klarheit, Spiritualität und Leadership zu ganzheitlichem Erfolg. Karl und Marianne, also Karl ist ein Witwer, der schon lange neben Marianne wohnt oder gegenüber und dann so auf seine späten Tage seine Liebe irgendwie zu ihr entdeckt, um es mal so ganz einfach zusammenzufassen. Aus ihrem Dunstkreis in Düsseldorf, glaube ich, diese beiden Personen.
Ja, das ist eher aus meiner alten Heimat Lippe.
Auch gut. Macht ja auch nichts, die Örtlichkeit.
Nein.
Was hat das mit erfolgreicher Führung, mit erfolgreichem Arbeiten zu tun?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich meine, es geht ja streng genommen um die Antwort auf die Frage, finde ich, was wir als Verantwortliche für unser Leben, Lebensführung aus unserem Leben machen. Unternehmertum hin oder her, auch die Unternehmer sind Menschen, sie führen ein Leben, also haben sie eine Lebensführung zu diskutieren und vielleicht auch zu besprechen und zu entscheiden. Und Karl und Marianne sind symbolisch dafür, so ist in dem Buch auch beschrieben, dass Routinen und Rituale und Regeln mir helfen können, erfolgreich durch den Tag zu kommen. So ist es mit Karl und Marianne. Karl war Witwer und hat seine Nachbarin kennengelernt, Marianne, und die beiden sind ein, sagen wir mal, dem Alter entsprechendes Liebespaar geworden. Mhm. Es gibt sie übrigens tatsächlich. Und was beiden geholfen hat, ihr Leben neu zu sortieren, war eine bestimmte Form von Ritual, eine bestimmte Form von Regeln, morgens früh aufzustehen, sich gegenseitig zu schreiben, sich mittags zu treffen, abends zusammen zu essen, an einem Abend in der Woche sogar zusammen zu tanzen. Und das finde ich symbolisch für eine gute Idee, Struktur in unser Leben zu bringen.
Kann man nachmachen als Privatmensch? Was lernt ein Unternehmer davon? Ein Unternehmer, den Sie ja mit Ihren Büchern beispielsweise auch schwerpunktmäßig ansprechen?
Ja, ein Unternehmer hat dafür zu sorgen, zunächst mal, dass Arbeit organisiert wird. Ein Unternehmer hat Sorge zu tragen dafür, dass Gehälter für die Mitarbeiter gezahlt werden können. Nehmen wir es mal aus der Perspektive. Und dazu braucht es genauso Rituale. Ich muss wissen, wie viele Kunden habe ich, wie viele Aufträge sind in meiner Pipeline. Ich sollte wissen, wie viel Umsatz da ist, wie viel Geld auf den Konten ist. Das ist die Fürsorge nach vorne. Ich habe die Fürsorge nach hinten, mich zu kümmern um das Team, dafür Sorge zu tragen, dass die Stimmung gut ist und damit die Leistung gut ist, dass Gehälter gezahlt werden können. Und dafür braucht es genauso, wie Karl und Marianne das in ihrem Leben haben, Rituale, Regeln und manche Routinen, die sich bewährt haben.
Klingt irgendwie alles selbstverständlich. Hört sich aber gleichzeitig so an, als sei das in vielen Unternehmen beispielsweise nicht der Fall.
Ja, oft ist es ja so, die Dinge, die selbstverständlich sind, die haben wir nicht bewusst. Das sind ja Gewohnheiten. Das ist wie Ein- und Ausatmen. Über die Dinge denke ich nicht nach. Das hat sich für mich bewährt. Immer derselbe Weg zur Arbeit beispielsweise. Manche Dinge, die sich in der Morgenroutine für uns bewährt haben, über die haben wir kein Bewusstsein. Das passiert automatisch. Und ja, es hört sich leicht an, ist aber in der Umsetzung oft nicht so leicht.
Heißt also auch, der Normalmensch sollte sich seine Rituale mehr bewusst machen und sich wirklich jeden Tag überlegen, ja, ich mache eigentlich immer dasselbe, aber ich mache es auf bewusste Art und Weise?
Na, ich sag's mal so, wenn ich einen Anspruch an mein Leben habe und das könnte ein Anspruch sein, eben Maximales rauszuholen, dann sollte ich mir überlegen, welche Rituale, welche Routinen haben sich bewährt und welche sollte ich neu definieren? Und wenn ich neue Routinen definieren will, muss ich zunächst einmal mir bewusst machen, welche alten Routinen und Regeln da sind. Ich sage als Trainer für Unternehmer, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Mit anderen Worten, wenn es mir bewusst wird, kann ich es bewusst ändern. Solange ich kein Bewusstsein dafür habe, laufe ich als Gewohnheitstier, die wir alle sind, immer in dieselbe Ecke.
Aber Karl und Marianne, um noch auf die zurückzukommen, die haben mehr oder weniger zufällig ihre alten Gewohnheiten einander angepasst, so habe ich es verstanden,
ja.
Oder?
Ja, ich meine, die haben sich verliebt und wer sich verliebt, der hat, sagen wir mal, Mediziner sagen dazu, eine situative Bewusstseinsstörung. Manchmal hilft das ja, dass ich so einen verklärten Blick habe und Dinge vielleicht tue, die ich nicht tun würde, würde ich nicht verliebt sein. Und das war, sagen wir mal, das Sprungbrett für beide und diese Rituale und diese Routinen haben beiden geholfen, Ordnung, Struktur und am Ende auch so ein bisschen Sinn in ihr Leben zurückzubringen.
Der Untertitel Ihres Buchs, mit Klarheit, Spiritualität und Leadership zu ganzheitlichem Erfolg. Also da steckt Spiritualität drin. Und das beschreiben Sie auch an verschiedenen Stellen, unter anderem, indem Sie mit Ihrem Meister ins Gespräch kommen. Wer ist das genau?
Ja, der Meister ist der, den wir möglicherweise alle schon bei uns selbst als sogenannte innere Stimme identifiziert haben. Ich kenne es von mir, wenn ich also Entscheidungen zu treffen habe, dann merke ich, Kopf und Bauch diskutieren. Mache ich das nicht, Vor- und Nachteile. Diese innere Stimme ist der innere Dialog, der uns beschäftigt. Und er beschäftigt sozusagen mich immer bezogen auf die Themen, die gerade für mich dran sind. Und ich mache in diesem Gespräch mit dem Meister klar, dass die Mutter aller Antworten immer die passende Frage ist. Also wenn ich eine Antwort suche, dann brauche ich die passende Frage dazu. Und deswegen stellt der Meister nur Fragen, um mir als dem Schüler zu helfen, zu meiner eigenen Antwort zu kommen. Und ich habe gelernt, dass es gut ist, eigene Antworten zu finden, weil das Commitment, wenn ich selbst geantwortet habe, ein anderes ist, als wenn mir irgendjemand was verkauft, in Anführungsstrichen, wo ich aber am Ende gar nicht dahinter stehe.
Haben Sie ein Beispiel aus Ihren letzten Tagen für eine passende Frage, die dann zur richtigen Antwort führt?
Mir hat jemand die Frage gestellt, tatsächlich in einem Interview, für welche Frage ich die beste Antwort im Markt wäre. Und da musste ich einen Moment drüber nachdenken. Und dann habe ich festgestellt, ich bin ja im Kern vom Kern Trainer für Menschen und helfe Menschen, erfolgreicher zu sein in ihrem beruflichen Umfeld. Und dann ist es so etwas wie Glanz in den Augen von Teilnehmern, Erkenntnisse. Vielleicht bin ich auch jemand, der so einen Erweckungsmoment kreieren kann. Und dann wäre das die Antwort auf die Frage, die jemand hat. Wie kann ich mehr in meinem Leben erreichen?
Ist das, was Sie da an Spiritualität in den Vordergrund schieben, auch religiös?
Nicht religiös. Übrigens auch keine Klangschalen und keine Räucherstäbchentherapie. Ich glaube, dass der Erfolg, den wir nach außen zeigen können, wenn wir ihn denn zeigen wollen, immer innen beginnt. Und dass der innere Reichtum, also die, wenn Sie so wollen, die Heirat, die ich habe mit mir und meinem Selbst, das Auffinden des sogenannten heiligen Raumes, so nenne ich das, ist der Raum, wo mich nichts anficht, weder Positives noch Negatives, die Voraussetzung dafür ist, dass ich dauerhaft erfolgreich sein kann.
Ich frage deshalb nach der Religiosität, weil Sie zum Beispiel auch hinter sich haben eine Zeit im Schweigekloster, ich glaube in einem buddhistischen Zen-Kloster.
Ja.
Muss man wollen, muss man machen, nimmt man Erfahrungen mit.
Ne? Weiß ich nicht. Also wenn Sie meine Frau fragen, die sagen, was willst du denn im Schweigekloster? Da kannst du auch zu Hause. Nein, also ich habe so die Macke seit 25 Jahren, mich zwischen 7 und 10 Tage im Jahr auf eigene Aus- und Weiterbildungsexperimente zu begeben. Und das war in diesem Jahr dran. Ich wollte wissen, wie Mönche leben. Ich wollte auch wissen, wie Mönche meditieren. Welche Macht und Kraft von Meditation ausgeht. Ich hatte davon gehört, klar. Ich habe davon gelesen, auch klar. Aber ich bin so jemand, ich springe da rein. Ich brauche die Erfahrung und die habe ich mir gegeben. Und die Mönche haben mir eine Frage geschenkt, die in meinem Tagesgeschäft seitdem eine Rolle spielt. Ich will die Frage hier mal teilen. Die sagen nämlich, Andreas, wie überraschst du dich heute? Das ist ja eine Frage, die erstmal ein bisschen verrückt anmutet.
Die zwei Persönlichkeiten.
Ja, irgendwie, was soll das? Ich habe doch klare Ziele und die muss ich erreichen, abhaken und fertig. Nein, dieses Überraschungsmoment, was die Mönche damit meinen, gibt es im Zen-Buddhismus auch eine Formulierung, mach dir deine Ziele klar und handle frei davon. Was ich also brauche, ist so eine Art Restlockerheit, Unverkrampftheit bei allem, was ich tue. Und das kann ich wiederum auch aus dem Sport rübernehmen ins Tagesgeschäft, ist eine wichtige, wie ich finde, sehr sinnvolle, sagen wir so ein Grundtonus-Haltung, die mir dann hilft, in entscheidenden Momenten auch zu performen.
Apropos Sport, Sie waren selber erfolgreicher Fußballspieler, jetzt nicht ganz bis in Profi-Regionen hoch, aber haben
Ich habe engagiert gekickt,
sagen wir. Ja, aber ich glaube Oberliga oder so.
In Westfalen,
ja, schon mal nicht schlecht.
Das stimmt, aber das ist lange her.
Und wer war da alles in der Mannschaft? Ein paar namhafte Menschen.
Ich sag mal, Pierre-Led Barski kann man kennen, mit dem habe ich in der Jugend-Westfalen-Auswahl zusammengespielt, aber das ist wirklich sehr lange her und war zu Bielefelder Zeiten.
Ich frage deshalb, weil natürlich der Fußball irgendwie auch vielleicht so eine Vorbildfunktion hat, dass es da beispielsweise ausschließlich nach Leistung geht, dass man sich ständig hinterfragt, dass man ständig kreativ sein muss, dass man sich nicht ausruhen kann auf alten Werten. Ist der Fußball aus Ihrer Sicht tatsächlich übertragbar auf den Erfolg eines Menschen, auf den Erfolg eines Unternehmens ganz allgemein?
Für Fußball wahrscheinlich und der Sport ganz sicher. Erreichte Ziele bekommen Junge, sage ich immer. Menschen, die heute Meister geworden sind, die werden nicht deswegen morgen das Training einstellen, weil sie glauben, ich bin jetzt Meister und jetzt läuft alles, sondern sie werden ihren Trainingsmodus nicht aufgeben. Und was ich gelernt habe in meiner Rolle als Trainer, was ich gerne hier teilen möchte, es hilft uns, dass wir uns fokussieren auf Dinge, die wir gut können. Stärke deine Stärken und finde Lösungen für deine Schwächen. Finde raus, was du gut kannst. Was machst du gut? Finde raus, was du besser könntest, wenn du drüber nachdächtest. Und finde auch raus, wie du das, was du besser könntest, eben besser machtest, wenn du es denn könntest. Mit anderen Worten, wir haben ein Good-Better-How-Prinzip erfunden oder weiterentwickelt, was ich im Sport immer wieder getroffen habe. Das ist der klassische Aufbau von Kompetenzen auf der Basis von Talenten, von Dingen, die wir gut können. Und ich glaube, das ist ein gutes Konzept. Das können wir aus dem Fußball lernen, überhaupt aus dem Leistungssport lernen und gut übertragen.
Sie haben als Präsident der German Speaker Association, also einer Verbindung der Keynote Speaker, der Redner, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt richtig im Deutschen übersetzt, wie würden Sie übersetzen?
Speaker ja, ist Speaker. Wahrscheinlich ist ein Redner der richtige Begriff.
Auf jeden Fall haben Sie den Dalai Lama mal zu Gast gehabt und ihn mit einem Preis ausgezeichnet. Ja. Sie lachen, warum?
Ja, weil wenn ich an den Dalai Lama denke, dann lache ich, weil der auch nur gelacht hat während der halben Stunde. Er hat so ein glucksendes, lustiges, glückseliges Gesicht gehabt und hat einfach im Prinzip alles von der lockeren Seite genommen. So schien es. Ja.
Vorbild?
Inspiration. Es ist schon eine besondere Atmosphäre, die da in dem Raum herrscht, wenn Sie den Dalai Lama treffen. Und es war ursprünglich 5 Minuten vorgesehen. So eine Audienz können Sie ja nicht per WhatsApp beantragen. Da brauchen Sie lange Wege und müssen durch Instanzen durch und so weiter. Und aus den 5 Minuten sind 30 Minuten geworden, weil er das Gespräch mit uns, ich hatte mit Kollegen das Gespräch, sehr genossen hat.
Der Dalai Lama hat es ja genossen.
Ja, hat es genossen, ja. Okay. Ich habe mir vorher ein paar Fragen überlegt, auch zur Ökumene und zu Glaubensrichtungen und zum Glauben an Gott und an Allah und wollte wissen, wie er das sieht. Und er hat gesagt, er würde für die Ökumene kämpfen, dass also die Verbindung aller Glaubensrichtungen wäre. Und für ihn sei Glück, wenn der Vater vor dem Sohn stirbt. Hat er mir noch am Ende des Gesprächs, glaube ich, muss im Moment drüber nachdenken, was das jetzt soll, aber das hat sehr nachgewirkt.
Was hat er damit gemeint?
Keine genau? Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich hatte die Gelegenheit, ihn noch zu fragen, vielleicht ist das so ein Rauschmeißer gewesen. Jedenfalls war ich im Moment irritiert und ich merke, dass es mir jetzt wieder irritierend geht, wenn ich das jetzt erzähle.
Ja, wenn der Dalai Lama spricht, hören wir alle gerne zu, oder viele von uns zumindest, als Privatmenschen. Sie haben ja als Unternehmer, Coach natürlich auch einen Fokus auf die Wirtschaft, auf Unternehmen, mehr. Mhm. Ist der Dalai Lama ein Vorbild für Wirtschaftskapitän?
Also wenn es um Ausgewogenheit geht, denke ich, sollten wir ihm zuhören. Ich habe es jedenfalls für mich gerne getan, Ausgewogenheit innerer Reichtum und äußeren Reichtum zu verheiraten. Also innerer Reichtum heißt die Verbindung, die ich zu mir und meinem Selbst habe. Ich habe es eben als heiligen Raum bezeichnet. Das ist so etwas, wo ich 100% bei mir bin, wo es nichts gibt, was mich positiv motiviert oder nichts gibt, was mich negativ frustriert. Manche Menschen joggen oder kochen oder machen Gartenarbeit oder meditieren oder gehen zum Yoga. Für mich ist Lesen zum Beispiel auch eine gute Hilfe, ganz bei mir anzukommen. Und das ist das, was der Dalai Lama für mich gut verkörpert hat. Und da finde ich, darf jeder Leistungsträger, es müssen ja nicht nur Unternehmer sein, ich sehe viele Solo-Selbstständige und auch Konzernvorstände, die Leistungsträger sind, das finde ich, können wir uns zu Herzen nehmen. Denn nur wer stark ist, hat auch eine Botschaft für andere.
Wir haben gerade schon die German Speaker Association angesprochen, also die Vereinigung der deutschen Speaker, Redner. Was machen die eigentlich? Ich meine, Sie gelten als einer der bekanntesten Speaker Deutschlands, aber bekannt ist relativ. Die allermeisten Menschen werden noch nie was von Andreas Bohr gehört haben, würde ich mal behaupten, ohne despektierlich sein zu wollen.
Ja, ich komme unerkannt überall durch.
Das ist auch schon mal erfreulich.
Sehr gut, ja.
Also, da gibt es beispielsweise, beschreiben Sie in Ihrem Buch auch einen Amerikaner, ich habe jetzt den Namen vergessen, der, glaube ich, 160.000 Menschen gleichzeitig mit seiner Rede versorgt, per Telefon zugeschaltet. Ja, die zahlen alle 29 Dollar oder Euro.
Ja, das ist aber ein paar Jahre her. Joe Vitale war das.
Ja. Genau. Und er verdient damit also einen zweistelligen Millionenbetrag also mit einer einzigen Rede. Was für ein tolles Gewerbe. Die Jugend sollte sich bemühen, Speaker zu werden.
Ja, bitteschön. Punkt. Ich sag's mal so, das ist ja mein zweites Unternehmen, das ich 2006 gegründet habe. nachdem 2005 ich mein erstes Unternehmen verkauft hat, habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann ist so die für mich die Erkenntnis gekommen, manchmal mit etwas so durch so ein Offside auch, was kannst du eigentlich wirklich gut? Und es scheint was zu sein, schwierige Kontexte anderen gut zu erklären, gute Fragen zu stellen. Ich war bei der Bundeswehr Offiziersausbilder, ich war während meines Studiums Mathematiktutor und dann habe ich gesagt, wie wäre es, mach Trainer. Und dann bin ich Trainer geworden, Business-Trainer und habe dann gesehen, German Speakers Association 2006, glaube ich, 2005 gegründet. Da gibt es auch eine Speaker-Abteilung. Dann habe ich immer gedacht, was ist ein Speaker? Ist das ein Lautsprecher? Was soll das sein? Und dann habe ich festgestellt, es gibt eine amerikanische Organisation, die NSA heißt, National Speakers Association, und die haben mich eingeladen, 2007 dahin zu gehen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Speaker-Branche in den Vereinigten Staaten ein echtes Umfeld ist, das ernst genommen wird. Wenn Sie da jemanden buchen, ich will jetzt keine Namen nennen, von den exaltierten Leuten, dann kommen die unter $125.000 nicht für eine halbe Stunde rausgefahren. Und das wird da drüben bezahlt, ist da anerkannt. Und dann haben ein paar deutsche Kollegen, die Familie Haider war das, überlegt, ja, dann machen wir das doch in Deutschland auch. Machen die German Speakers Association. So ist das gegründet worden. Und streng genommen geht es dabei darum, wie du durch Keynotes, durch emotional gestaltet.
Keynotes sind so Schlüsselnoten,
wäre so ein klassischer Vortrag. Mhm. Ein Kurzvortrag, Menschen in der Seele berührst. Und das ist eine hohe Kunst. Das würde ich nicht unterschätzen. Das ist anders als Fachvorträge, die kann wirklich fast jeder machen. Aber
also eher eine Vermittlung von Emotionen?
Es ist so, wenn ich sozusagen über Veränderung spreche und das nicht emotional ankere, wird die Veränderung immer kognitiv bleiben und damit nie umgesetzt. Mhm. Und das finden Sie bei Menschen, die sagen, man sollte auch mal mehr Sport machen. Und da sage ich, wenn hätte kommt, ist habe weg.
Schöne Sache. Wer gehört zu Ihren Zuhörenden?
Also in mein Mentoring-Programm kommen klassische Solo-Selbstständige und Unternehmer, die sagen, ich habe Verantwortung für Menschen und möchte der Verantwortung gerecht werden, dafür Sorge tragen, dass die Gehälter gezahlt werden können, dass Menschen eine Perspektive haben. Die sind hauptsächlich bei mir. Und dann haben wir noch Masterclass-Programme, wo junge Karrieremenschen, ich nenne es mal so, das können auch Angestellte, Führungskräfte von Konzernen sein, die sagen, ja, ich habe zuletzt in der Schule, an der Uni was gelernt und dann hat das Lernen aufgehört. Ich habe verstanden, wenn ich übe, werde ich besser, und für die haben wir Bootcamps entwickelt, die auf mehr Karriere zielen.
Viele Menschen machen sich ja vielleicht heute noch mehr als an anderen Tagen am Tag der Arbeit Gedanken, was ihre Arbeit eigentlich so wert ist, wie die Zukunft aussieht, wie sicher der Arbeitsplatz ist, wie unsere Wirtschaft sich weiterentwickelt. Da gab es ja die letzten Jahre eher unerfreuliche Zahlen. Ja. Sind wir an diesen unerfreulichen Entwicklungen in Deutschland großteils selbst schuld?
Die Frage ist gut. Wir sind natürlich geopolitisch kein Einzelspieler. Wenn Sie überlegen, dass Sie heute aus dem Schwarzwald auch Kuckucksuhren in China verkaufen können und umgekehrt überlegen, welche chinesische Produkte in den deutschen Markt fluten, Digitalisierung lässt grüßen, können wir uns nicht sozusagen als Insel bezeichnen. Also wir hängen schon ab von der globalen wirtschaftlichen Situation. Und schauen wir uns an, was seit Corona passiert ist. Wir haben Stapelkrisen, wir haben Corona erlebt, wir haben die Ukraine-Krise erlebt, wir haben die Heizkosten, Inflation, dann haben wir verschiedene Kriege jetzt. Wir sehen, welche Player da am Werk sind, sowohl in Russland als auch in den USA. Und da haben wir auf der anderen Seite so betriebsinterne Themen wie Digitalisierungsherausforderungen, wir haben künstliche Intelligenz. Das alles macht den Menschen Angst, weil wir im Prinzip der Gleichzeitigkeit leben. Ich kann das ja nicht abstellen. Also ist die Frage, was mache ich mit diesen Informationen? Und ich glaube, wir tun gut daran, die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und zu schauen und uns zu fokussieren auf die Dinge, die wir selbst beeinflussen können. Das wäre mein Rat. Nicht zu hoffen darauf, dass irgendjemand für mich etwas tut, sondern dich selbst zu kümmern.
Jetzt stellen wir uns vor, Andreas Buhr ist Bundeskanzler. Was würde er da politisch in die Waagschale werfen, um genau das zu erreichen, dass wir uns auf selbst konzentrieren?
Ja, jetzt sind wir in der politischen Ecke. Ich bin ja nicht politisch, aber wenn das so wäre, würde ich versuchen, einen 5- oder maximal 7-Punkte-Plan für Deutschland zu erstellen, mir Mehrheiten zu suchen. Ich nehme aber an, dass das der aktuelle Kanzler auch versucht, die diesen Punkteplan unterstützen und ihn umsetzen. Wir haben, denke ich, in Deutschland kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Handlungs-, ein Umsetzungsproblem. Und das, denke ich, ist, was fehlt. Ein klares Signal, dass Dinge vorangehen, dass das ewige Gerede aufhört und wir uns mit Bürokratieabbau und mit den ewigen Schleifen, auch sagen wir mal rhetorischen Schleifen, beschäftigen, hinzu, wir sehen konkret, dass gehandelt wird Und dann sehen die Menschen auch, dass was vorwärts geht und kommt das Vertrauen auch zurück.
Sind Sie da optimistisch, dass sich da was tut?
Ja, ich bin eher nicht so. Ich bin Grundoptimist, weil alles andere keinen Sinn hat. Also Zuversicht, finde ich, ist eine gute Triebfeder. Ich bin nur frei von Erwartungen, denn wer frei von Erwartungen ist, kann nicht so leicht enttäuscht werden. Enttäuschungen sind dann ja immer auch das Ende einer Täuschung. Also empfehle ich Grundhoffnung und Grundzuversicht und die Konzentration auf das, was wir selbst in der Hand haben. Ich denke, das hilft.
Sie schreiben in dem Buch von Meditation und von wissenschaftlichen Studien, die die biologische Wirkung von Meditation zeigen. Was genau passiert da?
Meditation ist ja nichts anderes als ein Stillwerden, ein sich mit mir und mit meinen eigenen Themen beschäftigen, mit meinem Geist zu beschäftigen, meinen Geist, mein Gedankenspiel zu beruhigen. Ich habe mit Pater Anselm Grün darüber sprechen können. Der sagt zu mir, wir haben so zwischen 30.000 und 40.000 Gedanken am Tag, die wir denken.
Wow.
Ich habe das jetzt nicht nachgezählt, auch nicht angezweifelt. Ich würde es dicht am lieben Gott ihm glauben, dass das stimmt. Daraus kommen so 2.500 Entscheidungen etwa, die wir treffen. Viele der Entscheidungen, wir haben schon über Autopilot anfangs gesprochen, passieren so aus dem Gewohnheitsprozess heraus. Und wenn wir dann anfangen, in die Bewusstheit zu gehen, dann beschäftigt uns immer das aktuell, was gerade dran ist. Also stellen Sie sich vor, Sie werden Vater, dann könnte es sein, dass Sie eine Menge schwangere Frauen sehen. Sie beschäftigen sich mit dem neuen Auto, konfigurieren das und dann fährt dieses Auto auf der Straße. Das heißt, ich bin in dem Moment, wo ich mich mit einem Thema befasse, in meiner selektiven Wahrnehmung so, dass Dinge, die mich beschäftigen, auch Dinge sind, die in mein Leben treten. Und die Meditation ist ein gutes hilfsweise Werkzeug, den Geist zu beruhigen und dich mit dir sozusagen zu vereinen und zu verheiraten. Also an der Stelle einen Zustand im Gehirn auch zu erreichen, um dann nach der Meditation freier und bewusster und klarer Entscheidungen zu treffen. Ähnlich wie im Sport auch. Es gibt Ruhephasen und Leistungsphasen und beides gehört zusammen.
Ein Zustand, der sich dann auch wirklich messen lässt im Gehirn? Also
ja,
beispielsweise mit
EEG-Aufzeichnungen? Ich war selbst erstaunt. Offensichtlich ist das so. Gibt es Messinstrumente, die zeigen können, wie das Gehirn sich entspannt, an welchem Areal diese Meditation wirksam ist und im Übrigen auch sichtbarer wird für Menschen, die das in regelmäßigen Abständen üben und trainieren. Das Gehirn ist ja nichts anderes als ein Muskel. Und wenn ich den Bizeps trainiere, dann wächst der im Allgemeinen. Und wenn ich mein Gehirn trainiere durch Meditation, dann sehen wir auch da die Auswirkungen.
Wie würden Sie das jemandem empfehlen, anzugehen, der das noch nie gemacht hat?
Ich habe einen konkreten Umsetzungstipp, womit das geht. Ich glaube, wir sind ganz gut beraten, uns 6 Fragen jeden Tag zu stellen, die uns helfen, die passende Antwort zu finden. Und wenn wir die Zeit haben, würde ich die 6 Fragen jetzt gerne nennen. Die erste Frage für morgens, wenn ich aufstehe, ist die Frage, was wage ich heute? Mich zu fokussieren auf Dinge, die Wagnis sind. Die zweite Frage ist die Frage, warum lohnt sich der heutige Tag? Den Tag lohnenswert machen, mich auf den Tag einstellen, mental und freuen. Die dritte Frage ist die Frage aus dem Kloster. Wir erinnern uns, die Frage lautet, wie überrasche ich mich heute? Habe ich was, wo ich spontan sein kann, wo ich was aufgenommen habe, links und rechts am Wegesrand, womit ich nicht gerechnet habe? Gibt Schlüsselmomente, Schlüsselsituationen, die wir nicht planen können. Und dann habe ich das passende Mindset für den Tag. Und wenn dann der Tag zu Ende geht, bevor ich schlafen gehe, habe ich 3 weitere Fragen. Erste Frage, was habe ich heute lernen können? War heute was dabei, wo ich sage, das habe ich so noch nie gehört oder das habe ich vergessen, jetzt ist es wieder da. Die zweite Frage ist, worüber habe ich mich von Herzen gefreut? Herzensbildung, etwas, was uns innerlich wachsen lässt. Und die dritte und letzte Frage ist, wofür bin ich dankbar? Und wenn es mir gelingt, die Antworten auf die letzten 3 Fragen aufzuschreiben, also das ist der sich zur Klarheit Denkprozess, aus Geist wird Materie über den Hilfsweg der Verschriftung, ich schreibe Dinge auf, dann kann das dazu führen, dass ich mir sozusagen meiner selbst bewusster bin. Im Übrigen nachgewiesenerweise, wer das umsetzen will, auch dann einen besseren Schlaf trainiere.
Funktioniert das auch bei Menschen, die morgens aufstehen und ja einen Tag vor sich haben, der eigentlich eine komplette Routine ist, zum Beispiel als Sachbearbeiterin im Büro oder was weiß ich, jemand, der als Elektroinstallateur Strippen zieht.
Ganz egal, auf welchem Arbeitsumfeld wir uns bewegen. Ich finde, jeder hat das Recht, das Maximale aus seinem Leben rauszuholen, ob als Sachbearbeiter, als Handwerker, als Beamter möglicherweise, als Unternehmer, was auch immer. Und da das Leben keine Generalprobe ist und die Zeit das Einzige ist, was nicht wieder zurückkommt, vieles andere können wir zurückholen, halte ich das für ein gutes Konzept für jeden Menschen.
Meine Lieblingsstelle aus Ihrem Buch Bewusst erfolgreich ist die, wo Sie zum Thema künstliche Intelligenz schreiben und das Vergleichen mit der menschlichen Intuition beim richtigen Eierkochen. Dass das Ei also nicht zu hart und nicht zu weich wird. Herrliche Stelle.
Ja, es gibt ja Apps, die beschreiben, wie ich ein weiches und ein mittelhartes, ein hartes Ei kochen kann. Wenn ich an meine Sonntagsaufgaben denke, meiner Frau sind die Eier, die ich koche, immer zu hart. Also ich müsste vielleicht mal so eine Maschine wirklich anschaffen oder so eine App anschaffen. Nee, was ich eigentlich damit sagen will, ist, KI ist ja nichts anderes als das zur Verfügung stellen schon von bekannten Informationen. Wir sind also eine Informations-, keine Wissensgesellschaft. Eine Informationsgesellschaft, weil die künstliche Intelligenz uns hilft, Dinge schneller, effizienter, prozessorientierter, kostengünstiger, die schon da sind, anders aggregiert zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, die menschliche Intelligenz, Intuition, Erfahrungswissen, Empathie, Dinge in so einen Raum zu kommen, den Raum zu lesen, zwischen den Zeilen zu lesen, eine Form von Intuition zu haben und zu entwickeln, das ist die Antwort auf die künstliche Intelligenz. Wir brauchen also keine Angst vor KI zu haben. Genauso wenig, wie wir Angst hätten haben müssen vor der, sagen wir mal, Einführung der sozialen Medien vor etwa 20 Jahren. Social Media, genauso ist es jetzt hier auch. Ja sagen, sich dem öffnen und dann die menschliche Intelligenz, ich nenne das die menschliche Intelligenz, als Antwort auf die KI entwickeln. Und dann brauche ich vielleicht am Ende auch keine Eierkoch-App. Dann kann ich das aus der... Mhm. Meine Mutter hat immer gesagt, ich mache das mit Gefühl. Mhm. Ich mache das alles mit Gefühl.
Hat immer geklappt.
Fast immer.
Okay. Wow, ja, das klingt beruhigend. Aber in den letzten Tagen häufen sich Meldungen von Menschen, die der künstlichen Intelligenz eine andere Bedeutung vorhersagen. Also platt zusammengefasst, dass die künstliche Intelligenz möglicherweise uns irgendwie übernimmt, uns irgendwann anfängt zu unterdrücken.
Wohin sich die KI entwickeln wird, ist ja eine generative Technik. Das, denke ich, kann keiner vorhersagen. Wer das tut, ist unlauter. Niemand kann sagen, wo die KI in 3 Jahren ist, weil keiner sagen kann, wo die KI in Entwicklung in 1 Jahr ist. Das ist wie die Entwicklung Zins und Zinseszins. Das überfordert unser gedankliches, geistiges Vorstellungsvermögen. Ja, da passiert was. Und ich finde, ja, wir sind gut beraten, uns damit zu beschäftigen, damit auszuprobieren. Ich sehe es an meiner Schwiegermutter, die sehr offen ist für diese Dinge, jetzt Perplexity runtergeladen hat und erkennt, das ist viel besser als Google. Und das sind die ersten Schritte, die wir alle machen können.
Was ist das, Perplexity?
Ja, das ist sowas wie Google, nur besser.
Ah, nie gehört, okay.
Wir lernen nie aus. Ach so, ja, genau. Stimmt ja. Also das ist eine App, die Sie runterladen können und die Ihnen hilft, Dinge zusammenzustellen. Wenn es darum, ich sag mal, ganz so klassische Dinge geht, wie mache ich das Rezept der Königsberger Klopse, wie baue ich das und so weiter. Da habe ich mit Hilfe der KI schon eine, sagen wir mal, mundgerechtere Form der Zusammenstellung. Also ist sowas wie Google nur besser.
Eine steil klingende These, würde ich mal sagen, in Ihrem Buch, wollen wir noch besprechen, und zwar heißt die, finanzielle Schwäche ist ein mentaler Zustand, bevor sie ein wirtschaftlicher wird.
Ja.
Da wird mancher sagen, der vielleicht so gerade mit seinem Geld bis zum Monatsende hinkommt, ja, der hat gut reden. Das kann ich mir schlicht nicht leisten.
Ja.
Passt das zusammen?
Ja, passt zusammen, finde ich. Ich sage zu Menschen, wenn Geld dein Problem ist, ist Geld nicht dein Problem. Das bedeutet, wenn der Ausgabeprozess, also ich will natürlich die Ausnahmen, es gibt immer Ausnahmen, Arbeitslosigkeit, wenn jemand Existenzängste, ich kenne das ja selber auch, ich war 2 Mal kurz vor der Pleite, wusste nicht, wie kann ich hier Gehälter bezahlen und so weiter. Von diesen Ausnahmesituationen mal abgesehen. Allgemein ist es so, dass ich meine Ausgaben, meine Kosten an meinem Einkommen orientieren muss. Ja, die Lebenserhaltungskosten sind gestiegen. Tanken ist teuer, einkaufen ist teuer, ich tanke selbst, ich kaufe selbst ein, ich sehe das. Und wenn wir bei den unteren Einkommen sind, ist das alles total schwer. Dann ist schwer, was zu sparen. Manchmal geht das gar nicht. Ich finde aber, zum Beispiel habe deswegen auch Aufträge abgelehnt, alles, was mit Konsumschulden zu tun hat, kann ich keinem empfehlen. Ich muss nicht für einen Fernseher einen Kredit aufnehmen oder für ein Sofa oder für ein Billigregal oder für andere Regale, um es jetzt nochmal so zu sagen, sondern ich sollte meine Ausgabensituation an meine Einnahmesituation anpassen. Ich habe mal studiert früher und hatte keine Einnahmen, kein BAföG, nichts. Ich musste mein Geld selbst verdienen. Und da habe ich eben in einer Wohnung gelebt, die war 16 Quadratmeter groß. Horstheider Weg in Bielefeld, meine erste kleine Wohnung, weil ich kein Einkommen hatte. Ich musste also Bus und Bahn fahren und musste phasenweise ohne Auto auskommen, weil ich weiß, wenn ich viel Geld ausgebe und das aber nicht habe, ist ein Endsparprozess, am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist. Dann geht das alles nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn die Möglichkeit besteht, einen kleinen Teil des Nettoeinkommens zurückzulegen. Vielleicht gibt es sowas wie ein Drei-Konten-Modell. Ich habe also mein Gehalt, das kommt auf ein Konto und nehme dann ein paar Prozent davon runter. Vielleicht kannst du auch mit 90% deines Nettoeinkommens auskommen, sage ich zu viel, dann nimmst du 10% und sparst die für Spaß, für Rücklagen, für andere Dinge. Und dann, glaube ich, wird für alle ein guter Schuh raus.
Lassen Sie uns ganz zum Schluss noch reden über Ihre Zielgruppe, über Unternehmer, Unternehmerinnen, die Sie ansprechen. Und meine Frage ist die vielleicht ein bisschen despektierlich klingt, würden Sie sagen, dass viele Unternehmer gar nicht möglicherweise die richtigen Voraussetzungen mitbringen, um Chef zu sein, um ein Unternehmen zu führen?
Ja, das stimmt. Klares Ja auf die Frage. Und jetzt können wir nochmal nachfragen, woher kommt das eigentlich?
Ich frage nach, woher kommt das?
Woher kommt das? Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Es gibt viele, die in das Unternehmertum reinwachsen qua Familie. Ich habe viele gesehen, Kinder, Kindeskinder, die das Unternehmen übernehmen, die eigentlich gar nicht wissen, worauf sie sich da einlassen. Die auch grenzenlos überfordert sind, von denen erwartet wird, dass sie das machen. Vielleicht hätten sie lieber Design studiert. Also der Beruf des Unternehmers ist ja nichts, was ich an der Uni lernen kann. Das ist im Allgemeinen ein autodidaktisches, iteratives Voranirren. Leute, die von unten kommen, die nichts hatten und die das aufgebaut haben, die wachsen da langsam rein. Da glaube ich, ist das Problem nicht so groß. Aber wenn ich etwas übernehmen soll, was schon da ist, ich finde etwas vor. Ich muss mit den Ohren führen, gute Fragen stellen, erst verstehen, dann verstanden werden. Das ist eine Disziplin, die es sich zu lernen lohnt und wo ich leider feststelle, es gibt dafür kein so richtiges Training, was ja übrigens auch die Begründung für unsere Firma wurde, weil wir gesagt haben, es wäre doch toll, wenn du das lernen kannst. Kannst du bei uns lernen.
Das waren 2 Stunden voller Gedankenanstöße am 1. Mai mit Unternehmercoach und Buchautor Andreas Buhr zu Gast in Leuten SWR1 Rheinland-Pfalz. Bewusst erfolgreich mit Klarheit, Spiritualität und Leadership zu ganzheitlichem Erfolg wäre die Buchempfehlung relativ frisch rausgekommen, das Buch, um ein bisschen tiefer in das Gespräch einzusteigen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Leute Gast waren. Und ich greife zum Schluss in meinen Rucksack für ein kleines Geschenk, traditionell in Leute.
Ah.
Ein bisschen Mainzer Design aus Holz. Sie wohnen in Düsseldorf und den Rhein runter und sollten Ihren Aufenthalt in Mainz nicht vergessen. Holzdesign mit Vergiss Mainz nicht.
Ich sage vielen Dank. Das ist sehr schön.
Als Untersetzer fürs Weinglas oder für die Kaffeetasse? Wie kommt das so rein?
Für dieses Bier, ich muss mal gucken.
Ach so, Altbier könnte man
oder
da auch
Tee,
draufstellen.
Ne? Ja. Ja, oder Altbier. Haben Sie vielen Dank.
Gern geschehen. Lohmann, haben Sie vielen Dank Gespräch. Für Ihren Besuch bei uns
Dankeschön.
Im Studio bei Leute.
Danke.
Alles Gute, Andreas Buhr.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.